Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Ja, ich habe heute nochmal Sina zu Gast. Wir hatten schon mal vor ein paar Wochen das Vergnügen. Sie ist Heilpraktikerin für Phytotherapie und macht wunderschöne Heilkräuterseminare. Und wir werden heute nochmal über ein ganz spezielles Seminar sprechen, das ansteht. Da geht es um Frauengesundheit, aber erstmal hallo Sina.
Hallo Petra und danke für die schöne Einleitung.
Ja, gerne, gerne. Wir hatten ja im Frühling schon mal generell über diese Ausbildungsreihe gesprochen und auch die Einzelseminare, die du hier am Schloss Tondorf anbietest. Magst du noch mal einen kurzen Abriss geben, um was es so generell geht, bevor wir so ganz speziell auf das Thema heute zu sprechen kommen?
Genau, also der Ausbildungszyklus, das sind 7 Seminare, die verteilen sich über 2 Jahre. Da beschäftigen wir uns jedes Wochenende mit einem anderen Organ oder Organsystem, könnte man sagen. So, wir hatten ja jetzt im Frühling hatten wir schon das Leberseminar, da ging es dann um Entgiftung, aber auch um Wildkräuterernährung und solche Sachen. Jetzt hatten wir schon das Seminar zur Haut und Wundheilung, genau. Und so geht es jedes Wochenende um einen anderen Körperteil und dann die entsprechenden Pflanzen dazu. Weil in erster Linie geht es natürlich mal um die Pflanzen. Das ist mir auch echt ein Anliegen, dass die Teilnehmer in unseren Seminaren wirklich die Gelegenheit bekommen, in Kontakt mit den Pflanzen zu kommen und sie wirklich kennenzulernen. Versuchen wir.
Das klappt auf jeden Fall auch ganz schön mit. Ich habe jetzt auch schon bei beiden Seminaren mitgemacht. Was ich ja sehr schön fand, ist den Einstieg, den du immer machst, sich wirklich einfach einer Pflanze zu widmen und sie einfach mal zu erfahren und zu erfassen. Und du hast es schon angesprochen, es gibt verschiedene Themenbereiche. Und das, was als nächstes ansteht jetzt im Sommer, ist das Thema Frauengesundheit. Um welche Organsysteme geht es denn da alles? Was gehört da alles dazu?
Oh, das ist natürlich sehr, sehr komplex. Ich meine, das Offensichtliche natürlich ist Gebärmutter, Eierstöcke. Also rein thematisch werden wir uns jetzt an diesem Wochenende, sagen wir mal, beschränken auf 3 Oberthemen innerhalb der Frauengesundheit. Und das sind einmal ist der Zyklus und Menstruationsbeschwerden. Dann geht es um Vaginalinfektionen, also der klassische Scheidenpilz und andere Infektionen. Am Sonntagmorgen geht es dann um die Wechseljahre. Genau, aber das sind natürlich nur 3 Themen aus einem sehr breiten Themenfeld, weil wenn man Frauenheilkunde komplett betrachtet, dann muss man eigentlich die Schilddrüse auch noch mit reinnehmen und dann spielt Entgiftung auch ganz oft wieder eine Rolle, weil das unsere Hormone beeinflusst. Also es ist ein sehr weites Feld, aber ein sehr, sehr spannendes.
Ja, ist dann immer schwierig, sich bei so einem Wochenende
auf gewisse Dinge festzulegen. Ja, total. Ich meine, eigentlich müssen wir dann noch über Fruchtbarkeit reden, über Kinderwunsch, über Schwangerschaft, über Entbindung. Ich meine, das ist ja unendlich.
Ja, ein andermal
dann. Genau, vielleicht machen wir nochmal ein Vertiefungsseminar irgendwann.
Aber gerade sowas wie, wenn man über Frauengesundheit redet, dann ist ja so der Zyklus, denke ich, das, was ja sehr offensichtlich ist, weil es ja auch eine Frau um die 30 Jahre begleitet. So, das ist ja doch sehr prägend auch und da spielen natürlich dann Themen wie Fruchtbarkeit und so weiter rein. Gerade im Bereich der Frauenheilkunde und der Pflanzenheilkunde. Ich habe es ja erlebt, dass man gerade, wenn man irgendwie mit einem Zyklus, der vielleicht nicht ganz dieser Norm entspricht, zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin geht und klassisch behandelt wird, dass es dann häufig schon problematisiert wird. Ah, okay, der Eisprung kommt zu spät, in Anführungszeichen. Oder so eine ganzheitliche Perspektive fehlt. Die Kräuterheilkunde, die geht da ja einen bisschen anderen Weg. Die guckt ja nicht nur darauf, was quasi im Eierstock passiert, sondern hat ja auch so ein bisschen mehr den ganzen Körper im Blick. Kann man so Frauengesundheit überhaupt auf ein Organ beschränken?
Ja, man kann eigentlich nichts in unserem Körper auf ein Organ beschränken. Das ist so meine Idee.
Ja.
Vor allem auch überhaupt gar nicht nur auf Körper, weil auch Zyklus hat viel mit Körper zu tun, aber hat immer auch mit seelischen Themen zu tun, die dahinterstehen. Aber zum Beispiel der Zyklus und die Länge des Zyklus ist wieder so ein Beispiel dafür. Das kann zum Beispiel auch in der Schilddrüse hängen. Da gibt es einfach so viele Querverbindungen. Das ist ziemlich, ziemlich komplex und ist aber ein Thema, was ganz, ganz viele Frauen beschäftigt. Also wenn ich so schaue, ich werde immer wieder angesprochen von Frauen, wirklich, weil sie Menstruationsbeschwerden haben. Also das ist das Standardthema, wenn irgendwer zu mir kommt, der sagt, ey, sag mal, du kennst dich doch da ein bisschen aus. Ich habe immer das und das, immer Krämpfe, immer so. Es ist mit Abstand das häufigste Thema.
Okay.
Und das finde ich schon bemerkenswert so.
Und ist es dann altersmäßig die ganze Bandbreite oder merkst du, dass es vielleicht eher jüngere Frauen sind oder
sind
eher
ältere Frauen? Oft jüngere Frauen, muss ich sagen. Aber vielleicht kommen die Älteren auch noch nicht zu mir.
Ich weiß nicht. Ja, vielleicht ist es auch so ein Ding, dass jüngere Frauen, habe ich festgestellt, auch eher den Mut in Anführungszeit haben, also so über ihre fraulichen Probleme oder diese Körperthemen auch zu sprechen. Also weil ich kann mich erinnern, dass das mit unserer, ich meine, klar, Biologielehrerin ist nochmal was anderes, aber wenn du da irgendwie angefangen hast, die war halt irgendwie Mitte 50 und da wurde ja sofort abgeblockt auch, dass man über sowas ja nicht spricht und dass man das einfach ertragen soll.
Und genau, ertragen. Und ich bin tatsächlich überrascht, wie viele Frauen das wie lange schon ertragen. Mhm. Also wirklich Zyklusbeschwerden, Menstruationsschmerzen, die sie nicht ertragen können ohne Schmerzmittel, wo sie sich übergeben müssen, jeden Monat wieder.
Aha.
Das ist heftig. Und das schon jahrelang.
Ja.
Das ist schon krass. Und das sollte nicht so sein.
Nein, im Idealfall nicht.
Nein.
Ja, da hängt natürlich gerade auch noch so eine ganz, ganz viel, wie du sagst, nicht nur das Körperliche, sondern das Seelische, auch das Gesellschaftliche. So, ne? Und du musst es irgendwie durchhalten und auch, dass man keine Chance hat, sich in der Zeit mal so richtig zurückzuziehen.
Genau, das ist so unglaublich komplex und das macht es auch irgendwann schwierig, die Ursache zu finden, weil das kann natürlich auch eine ganz krass körperliche Ursache haben. Wenn ich eine Endometriose habe, dann macht das unglaublich starke Schmerzen.
Ja.
Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach zu finden. Von daher muss man da wirklich sehr ganzheitlich drauf gucken. Ich hatte zum Beispiel auch schon eine Frau, die dann so gefragt haben, oh Mann, immer vor meiner Regel bin ich so schlecht drauf und überhaupt nicht leistungsfähig und kann man dann nicht mit Kräutern irgendwas machen? Also, ja, klar gibt es Pflanzen, die uns helfen können, so Stimmungsschwankungen ein bisschen auszugleichen. Oder die uns vielleicht auch helfen, die besser annehmen zu können. Oder dass wir uns einfach nicht so offen fühlen, so emotional offen. Aber letztendlich ist das der Inbegriff des Zyklus, dass wir vor der Menstruation eben anders drauf sind als zum Eisprung. Und das, klar, macht uns die Gesellschaft gerade nicht wirklich leicht, das anzunehmen, weil von uns in der Regel erwartet wird, dass wir einfach durchmachen, durchpowern und unser Arbeitgeber nicht sagt, naja, nimmst dir halt mal 2 Tage frei. Mhm. Aber ich habe bei mir selber gemerkt, dass mir das oft schon sehr hilft, wenn ich das selber zumindest annehmen kann, dass es mir gerade so geht, weil ich mich eben in dieser Zyklusphase befinde und dass ich es vielleicht nicht schaffe, so auf mich aufzupassen, wie ich das gerne möchte, aber einfach mit mir selber da irgendwie in eine Akzeptanz zu gehen, so, das ist okay, ich muss da jetzt nicht gegen ankämpfen, es ist völlig okay, dass es mir jetzt gerade einfach nicht gut geht, so.
Ja. Das ist, glaube ich, auch generell so ein Thema, ich weiß nicht, vielleicht frauenspezifisch, vielleicht aber auch generell Menschen betreffend, so diese Selbstakzeptanz, man sagen kann, gerade weil auch der Zyklus ja oft, also ich habe es so erlebt, dass irgendwie das Bluten an sich ja als voll eklig oder sonst was deklariert wird und dann kannst du das und das und das nicht machen, wo du dir dann auch ja schon irgendwie komisch vorkommst. Und dann habe ich meine Tage, dann kann ich nicht ins Schwimmbad.
Genau, es fängt ja in der Schule schon an, die können nicht mitmachen beim Schwimmunterricht, weil die haben ihre Tage.
Also das ist echt total schade. Ja, was ich ja so schön in deinen Seminaren finde, ist, dass man man setzt sich mit den Pflanzen auseinander, aber man hat immer wieder auch ganz viel Raum, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, irgendwie so auch, ne, wie geht's mir damit, was sind da Themen, die aufkommen, du stellst manchmal sehr schöne Fragen, einfach so, ne, wie, ich weiß noch diese eine Frage, wie gehe ich mit Wut um? Oder was mache ich, wenn ich wütend bin, so, wo du erstmal denkst, was macht diese Frage jetzt auf einmal hier, aber es ist so schön, dass da einfach nochmal so ein Prozess angeregt wird, der ja dann auch im Seminarkontext total Sinn macht. Wenn wir jetzt aber speziell nochmal auf die Heilkräftigkeit der Pflanzen gucken. Würdest du sagen, es gibt so ein paar Frauenkräuter, die quasi jede im Garten haben soll, sei es jetzt halt für Zyklusbeschwerden oder für Stimmungsschwankungen oder für Wechseljahre oder was auch immer? Gibt es da so ein paar?
Ein paar. das hängt natürlich immer auch sehr davon ab, was für ein Typ bin ich denn? So, was habe ich eher für Beschwerden? Also, sind es jetzt eher Krämpfe? Ist es vielleicht eher mal ein Eisprung, der nicht kommt oder so? Es gibt natürlich, also die eine Pflanze, wenn ich mich jetzt auf eine beschränken müsste, dann wäre es der Frauenmantel. Es gibt ein ganzes Buch, mindestens eins, was ich gelesen habe, was nur über den Frauenmantel geht. Und der wird wirklich für sehr, sehr vielseitig eingesetzt. Fängt an bei, was man so schön PMS nennt. Muss ja heute alles ein Syndrom sein. Also genau dieses, wenn ich mich vor der Regel einfach nicht so gut fühle. Da ist der Frauenmantel ganz toll. Man sollte ihn dann aber relativ regelmäßig und auch ruhig mal langfristig einnehmen. Und der gleicht die Hormone einfach aus und macht auch auf einer seelischen Ebene eben, dass wir uns nicht so so offen, so ausgeliefert fühlen, dass wir wie so ein Schutzmantel um uns drum haben. Der sieht ja auch sehr schön so aus, so dieses Mantelblatt.
Ja, ja.
Genau.
Tatsächlich, ja.
Und es ist aber auch eine Pflanze, die kommt in den Wechseljahren zurück, wenn wir da sehr reizbar sind. Oder Wechseljahre sind ja auch eine Zeit, wo die Hormone komplett verrückt spielen, in Anführungszeichen, also wo sie einfach sehr schwanken. Und da ist der Frauenmantel auch prima. Und der ist fast in allen Mischungen mit drin, die auch, was Menstruationskrämpfe angeht. Da gibt es dann noch andere Pflanzen, wie zum Beispiel die Schafgarbe oder das Gänsefingerkraut, die man da mit reinmacht. Aber es ist eigentlich Standard immer auch der Frauenmantel drin. Ja. Und das Spannende ist, dass so eine Pflanze, da konnte die Wissenschaft bis jetzt noch nicht wirklich so sagen, ah ja, das ist der eine Inhaltsstoff und darum wirkt sie.
Ja.
Und deshalb wird es von der Wissenschaft auch ziemlich ignoriert.
Okay.
So, also wenn wir es nicht finden können, naja, dann wird wohl nichts drin sein. Also das ist wirklich so eine klassische Pflanze, wo einfach der Komplex an Inhaltsstoffen scheinbar wirkt, weil es gibt genug Studien, die zeigen, dass sie wirkt. Aber wie genau? Das ist ein Fragezeichen.
Ja, das Spannende in den Seminaren ist ja auch, dass du oft die einzelnen Inhaltsstoffe, die drin sind, auch auflistest und die dann auch von wissenschaftlichen Studien irgendwie untersucht werden. Das Krasse ist ja, ich glaube, wir hatten es mit dem Artemisia, dass versucht wurde, so diese eine Komponente so rauszufiltern, die es eben so antiviral macht. Aber was dann in anderen Präparaten wieder voll in die Hose ging, also dass sich der Virus auch verändert hat, ne? Weil er.
Ja, das war kein Virus, das war in dem Fall, waren das Malaria-Erreger.
Ja, genau.
Ja, das ist immer das Ding, wenn wir einen Wirkstoff aus der quasi raus isolieren, dann geben wir dem Erreger wieder die Chance, dagegen resistent zu werden.
Ja.
Und wenn wir einen Komplex haben, der variiert halt je nach Standort, je nach Jahreszeit, je nach Saison, also wie das Jahr so war, das ist nie hundertprozentig gleich und das macht es den Erregern viel, viel schwerer, dann eine Resistenz zu entwickeln.
Ja. Was wäre noch so eine Pflanze neben dem Frauenmantel, wo du sagst, das hilft vielen Frauen oder ist auch was es vielleicht auch viel gibt? Das ist ja auch sowas, ist es überhaupt gut zugänglich so in unseren Breiten?
Die Schafgarbe ist auch so eine klassische Pflanze. Wie gesagt, die ist sehr, sehr krampflösend. Das heißt, die ist üblicherweise einfach in krampflösenden Menstruationstees drin. Bei denen ist wichtig, man sollte sie ein paar Tage trinken, bevor normalerweise die Beschwerden einsetzen. Man muss sich das so vorstellen, wenn die Gebärmutter sie erstmal verkrampft hat, dann ist es unheimlich schwer, sie wieder zu entkrampfen. Aber wenn man das 2-3 Tage vorher anfängt, dann ist es in der Regel viel wirksamer.
Ja.
Da kann man sie einsetzen. Ist aber auch eine prima Pflanze für Sitzbäder zum Beispiel, wenn wir jetzt über Vaginalinfektionen reden. Die ist pilzfeindlich, die hat ja auch so ein ätherisches Öl wie die Kamille, das haben wir im letzten Seminar gesehen, was so ganz dunkelblau ist, also entzündungshemmend.
Ja.
Kann ich aus eigener Erfahrung berichten, so wenn man einen Scheidenpilz hat, so 2-3 Mal am Tag ein Sitzbad mit Schafgarbe. Ich habe da oft noch Kamille reingemacht, ein bisschen Rosenblätter. Es ist erstens total schön.
Ja, darf es auch sein.
Und es hilft wirklich sehr, sehr gut. Und das habe ich auch schon von anderen Frauen gehört, denen ich das empfohlen habe.
Ach, schön.
Das ist echt toll.
Ja. Du hast es angesprochen, gerade so dieses Menstruationszyklus hat viel mit Hormonen zu tun. Was ich damals so eine Pflanze, die meine Mutter noch mal so, als ich irgendwie 19, 20 war, auch ein bisschen damit zu kämpfen hatte, da meinte die Mönchspfeffer wäre da auch was. Der ist ja sehr zweischneidig, finde ich so. Ich habe es tatsächlich eine Zeit lang ausprobiert. Kannst du was zum Mönchspfeffer sagen? Weil, also ganz glücklich war ich mit dem auch nicht.
Darf ich fragen, warum nicht?
Weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, dass er... Also er hat zwar tatsächlich schon geholfen, irgendwie so meinen Zyklus irgendwie so ein bisschen einzupendeln, aber ich habe mich einfach total mies gefühlt. Fast schon depressiv irgendwie verstimmt, sowas.
Spannend, ja.
Ja.
Genau, der Mönchspfeffer. Ja, das ist so eine Pflanze, das ist die eine der wenigen Pflanzen, die von Frauenärzten auch viel verschrieben wird. Also wenn man...
Vielleicht hast du meine Mama deswegen gesagt.
Das kann wirklich sein, ja.
Ja, klar.
Habe ich auch schon oft gehört. Also wenn es da Probleme gibt mit dem Zyklus, ist Mönchspfeffer eigentlich immer das Erste, was verschrieben wird. Das ist... Naja, gucken wir uns mal den Namen an, ne? Der heißt Mönchspfeffer, weil die Samen, was so der wirksame Bestandteil ist von der Pflanze, die wurden das im Mittelmeerraum, wo die Pflanze herkommt, tatsächlich den Mönchen unters Essen gemischt.
Okay.
Weil die Pflanze die Libido hemmt.
Okay.
Wollte man es den Mönchen ein bisschen einfacher machen. von daher ist schon mal deutlich, sie ist hormonell wirksam, wenn sie da eingreift. Genau, das ist eine Pflanze, die kann durchaus helfen, wenn wir dann ein Ungleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron haben. Aber sie hat auch die Tendenz, wenn wir schon eine Neigung zur Schilddrüsenunterfunktion haben, das zu verstärken. Und das führt genau zu dem, was du beschreibst, dass wir schlapp werden, dass wir uns fast schon depressiv werden, also dass wir antriebslos werden.
Ja.
Und sie hemmt die Libido. Das heißt, gerade für Frauen, die gerne Kinder kriegen möchten und wo der Zyklus nicht stimmt, wenn die dann Mönchspfeffer verschrieben kriegen, ist es halt echt, die haben ja oft eh schon so ein Stressthema mit dem Ganzen, weil sie schon vielleicht seit 2-3 Jahren versuchen, Kinder zu kriegen.
Ja.
Und es macht den Sex nicht immer spontansten und romantischsten und so. Genau, wenn die dann noch so eine Pflanze verschrieben kriegen, ist das schon schwierig.
Ja.
So, dann kann man vielleicht schon gucken, ob es dann nicht Alternativen gibt.
Ja.
Also ja, es ist eine wirksame Pflanze, aber man muss auch das ganze Wirkungsspektrum kennen und schauen, ob es für den jeweiligen Frauentyp passt. Genau, und es wird im Moment ein bisschen zu breitbandmäßig verschrieben, habe ich das Gefühl.
Ja, ganz spannend, was du sagst, weil ja tatsächlich bei mir ein paar Jahre später auch die Schilddrüsenfehlfunktion so ein bisschen festgestellt wurde und wahrscheinlich war die damals einfach auch schon da.
Genau, die war wahrscheinlich latent schon vorhanden und das hat er einfach verstärkt.
Ja.
Das kann schon sein.
Ja, das Thema mit Nebenwirkungen ist ja immer eins, was so ein bisschen im Raum steht. Und gerade wenn man jetzt so sieht, okay, Frauengesundheit, und du sagst, ne, Frauen mit Kinderwunsch, aber auch in der Schwangerschaft oder auch in der Stillzeit. Wie unbeschwert kann man denn an das Thema Kräuter in solchen sensiblen Phasen auch rangehen? Also gibt es da einfach nochmal mehr zu beachten? Kann ich trotzdem mir einfach so einen Tee machen? Oder wie schätzt du das so ein?
Ja, das ist schon eine besondere Zeit. Es gibt natürlich ein paar Pflanzen, die sowieso eher schon mit Vorsicht betrachtet werden. Hatten wir es im letzten Seminar drüber, der Beinwild zum Beispiel, der halt bestimmte Alkaloide hat, die, wenn man sie langfristig einnehmen, zum Beispiel leberschädigend wirken können. Die würde ich in der Schwangerschaft dann tatsächlich einfach gar nicht innerlich einnehmen. Das Risiko muss man nicht eingehen.
Ja.
Und in der Stillzeit auch nicht.
Mhm.
Und da gibt es natürlich ein paar solcher Kandidaten. Dann gibt es so die grundsätzliche Regel, alles, was menstruationsfördernd wirkt, alles, was stark verdauungsfördernd wirkt. Also da würde ich jetzt nicht den Fenchel reinzählen, der halt einfach ein bisschen blähungswidrig ist, aber alles, was wirklich abführend wirkt, sagen wir mal. Und alles, was den Harn sehr stark treibt. Also alles, was irgendwie Dinge rausschwemmt aus unserem Körper, hat Paracelsus gesagt, die wirken einfach immer auch auf die Leibesfrucht, auf die Gebärmutter austreibend. Und die sollte man natürlich meiden in der Schwangerschaft. So ein ganz klassisches Beispiel dafür ist das Eisenkraut. Das wirkt tatsächlich einfach venenerregend. Das Spannende ist nur, das ist der lateinische Name dafür ist Verbena officinalis. Und das ist aber eben nicht die klassische Zitronenverbene.
Ja.
Und viele Frauen vermeiden dann Zitronenverbenentee, obwohl das so lecker ist. Und das ist tatsächlich einfach nicht diese Pflanze. Da muss man sich einfach ein bisschen einlesen. Es gibt viele Bücher, die sich auch genau mit Schwangerschaft und Stillzeit beschäftigen, kräutermäßig. Oder halt jemanden einfach mal fragen, der sich auskennt. Also man kann schon vieles nehmen, aber man sollte auch ein bisschen vorsichtig sein. So.
Ja. Ja,
und auf den eigenen Körper hören. Also
es
ist ja oft nicht so, dass wir jetzt eine Tasse Tee trinken und schwupps, Fehlgeburt. Also das wäre jetzt schon sehr unglücklich. Normalerweise haben wir ja da vorher schon Anzeichen, wo wir so denken, irgendwie fühlt sich das nicht gut an und dann mache ich das nicht weiter.
Ja. Aber dafür gibt es ja auch wieder Kräuter, die zum Beispiel, das hatte ich ja auch damals von meiner Hebamme, so ein paar Tipps bekommen, gerade wenn man eine Fehlgeburt hatte und dann auch wieder Kräuter nehmen kann, um sowas wie eine Ausschabung zu vermeiden oder dem Körper eben bei diesen Ausleiten helfen kann.
Genau, da gibt es Teemischungen. Und es gibt auch Pflanzen, die natürlich helfen, wenn wir eine vorzeitige Wehentätigkeit haben zum Beispiel.
Ja.
Das kennen auch viele Hebammen. Das ist vor allem die Keimzumpe. Das ist so eine ganz, ich weiß nicht, ob du die kennst, gibt es hier im Schloss auch ein paar. Das ist diese Pflanze, die an den Blatträndern so kleine Babypflanzen macht.
Ja, die habe ich schon mal gesehen.
Genau, das ist die Keimzumpe.
Ja, schön. Das Thema Frauengesundheit hatte ich letztens angesprochen, als es darum ging, dass ich bei dir im Seminar mitmache. Hat so ein bisschen bei einem Bekannten von mir so für Irritation gesorgt. Und gibt es denn eigentlich auch was für Männergesundheit? Ich finde natürlich, klar gibt es bei Frauen und Männern Unterschiede, aber gerade so der weibliche Zyklus ist ja schon so ein, ich sag mal, Alleinstellungsmerkmal für uns Frauen. Weil ich meine, klar, die Spermienproduktion läuft einfach ganz anders als die Eizellenproduktion. Trotzdem ist die für mich so ein Ding... eigentlich wäre es ja auch sehr schön, wenn sich Männer mit dem weiblichen Zyklus auseinandersetzen würden. Einfach um, wenn sie zum Beispiel eine Partnerin haben,
ja,
dann auch entsprechend darauf vorbereitet eingestellt zu sein. Das ist wahrscheinlich generell einfach so ein Ding, wo ich mir denke, ein Seminar für Männer über Frauengesundheit.
Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
Es war letztens eben so ein schönes Gespräch. Ja, eigentlich. Ne? Also auch so das mit diesen Verstimmungen, ja, und ja, sowas. Weil auch gerade da ja so ein unterstützender, wertschätzender Umgang schon ganz viel Beschwerden lösen
total
kann.
Total. Das nimmt ja auch einfach den Druck raus, wenn, ja, mein Partner weiß, warum ich gerade so drauf bin, wie ich drauf bin.
Ja.
Das wäre tatsächlich vielleicht mal eine Marktlücke. Ich muss mal drüber nachdenken.
Ja. Du hast mir mal erzählt, dass das Thema Frauengesundheit auch so ein bisschen so eins deiner Lieblingsthemen ist.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Wie bist du eigentlich genau dazu auch gekommen, dich nochmal intensiver damit auseinanderzusetzen?
Das ist eine gute Frage, weil ich eigentlich selber überhaupt, also oft interessieren einen ja die Themen, weil man selber da Beschwerden hat. Und es ist bei mir überhaupt nicht so.
Ist auch schön.
Total problemlosen Zyklus, ganz wenig Beschwerden. Also das war es definitiv nicht. Ich glaube, mich reizt das ganze Thema von Weiblichkeit und wie leben wir als Frauen in unserer heutigen Welt und wie war das vielleicht zu anderen Zeiten. Das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Gut, und die Naturheilkunde für Frauen, das bietet oft einfach Überschneidungen natürlich, weil das eine mit dem anderen zusammenhängt. Wie ich mich als Frau fühle und wahrnehme, hat so viel damit zu tun, wie ich meinen Zyklus erlebe. Und genau.
Auch gerade so diese, wenn man so auch Bücher liest von, sei es jetzt indigenen Kulturen, ja, genau, oder anderen Stämmen, wo einfach dieses Thema Frausein nochmal ganz anders Bestandteil in der,
ja,
in Stämmen oder Gesellschaften ist.
Ja, und auch eine ganz andere Wertschätzung erfährt. Ja, ja, genau.
Ja. Würdest du sagen, dass dir das auch ein Anliegen ist, sowas wieder mehr auch in unserer Gesellschaft zu kultivieren?
Auf jeden Fall.
Also ja, sowohl die Frauen von sich aus mehr für das einstehen, was sie brauchen, aber auch Männer oder andere Menschen das anerkennen können.
Ich glaube, dass wir als Menschheit nur dann gesunden können, wenn wir das wieder tun. Weil das ist ja eine grundsätzliche Imbalance, ob man das jetzt Yin und Yang nennt oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass darin der einzige Weg liegt, dass wir wieder ganz und heile werden können und aus unserem leistungsgetriebenen System irgendwie rauskommen. Weil das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir eben das Yang sehr kultivieren, das geradeaus, das geradlinige, das aktive.
Und immer geben.
Ja. Und dass wir mit der Stille nicht viel anfangen können, dass wir mit der Dunkelheit ein Problem haben, mit dem Tod. Das sind ja alles so Themen, die gehören in dieses Yin-Feld mit rein. Und es ist ja auch spannend, wenn wir unseren Zyklus anschauen, dass der hat im Grunde ja auch die zwei Phasen. Also um den Eisprung rum sind wir viel mehr Yang-orientiert und viel sozialer, viel, viel aktiver als um die Menstruation. Und das ist eben genau dieser Punkt, wo wir echt in das Yin quasi eintauchen müssten, wo wir die Probleme haben.
Ja.
Und es ist in den Wechseljahren wieder das Gleiche. Wenn man den Lebenszyklus betrachtet, das ist genau wieder der Teil, wo wir aus dem aktiven Leben ein Stück weit heraustreten dürfen. Und wo es dann wieder zu Problemen kommt, die andere Völker gar nicht kennen.
Ja.
Das ist ja auch was sehr einzigartig für unsere zivilisierte, in Anführungszeichen, Welt ist.
Ja. So. Ja, gerade wenn man sich vorstellt, dass viele Frauen ja nach ihren Wechseljahren ja noch 10 oder 15 Jahre sogar weiter arbeiten und voll im Beruf stehen. Ja. Also ich sehe es auch jetzt so in unserer Elterngeneration, so, da ist man über 60 und ackert trotzdem noch seine 35, 40 Stunden irgendwie.
Und das kann auch was Tolles sein. Also ich meine, Wechseljahre sind ja auch der Zeitraum, wo wir quasi aus der Mutterrolle so ein bisschen heraustreten, endgültig, wo wir uns nicht mehr so viel um andere kümmern.
Ja.
Das wird auch hormonell sehr unterstützt. Wir haben dann nicht mehr so viele von diesen Hormonen, die uns sagen, wir müssen uns um andere kümmern.
Ja.
Und wenn natürlich eine Frau das 20, 30 Jahre gemacht hat, kann es durchaus sein, dass sie dann mit den Wechseljahren mal an den Punkt kommt, wo sie sagt, boah, und jetzt mache ich nochmal echt das, worauf ich Bock habe. Und das kann natürlich auch ein Berufsleben sein.
Ja, ja, ja,
klar. Aber dann darf es, so ein Abrackern, das ist dann wieder was anderes.
Yeah. Das ist immer dieses, das ist auch diese Freiwilligkeit und das auch wieder sich spüren, wieder zu sich kommen, schauen, was mir gut tut, wo ich hingehen möchte und was ich so kultivieren möchte auch. Ja, ich finde es ja auch ganz schön, wenn jetzt bei anderen Menschen aus so im Umfeld, die dann in Rente sind und dann einfach nochmal ganz andere Dinge ausprobieren und wirklich auch so sehen, hey, da ist nochmal ein Feld, sei es jetzt Thema Gartengestaltung oder was auch immer, wo früher vielleicht nicht die Zeit hatte und wo ich mich jetzt einfach nochmal richtig ausleben kann.
Ja.
Und so. Ja. Was total schade ist, dass man es vorher nicht gemacht hat.
Aber. Genau, idealerweise, naja, Punkt, Punkt, Punkt.
Kriegt man das irgendwie hin.
Ja.
Genau, vielleicht magst du einfach noch kurz was zum Seminar sagen, das jetzt im August stattfindet. Mhm. Die Daten, den ungefähren Ablauf, genau, auf was man sich so einstellen kann.
Ja, gerne. Die Daten, das ist vom 19. bis zum 21. August. Das heißt, es ist wie immer ein Wochenende. Wir fangen Freitagabend an und es ist dann so Sonntag gegen 15 Uhr zu Ende. Und es wird sehr, in vielen Teilen sehr ähnlich sein wie unsere anderen Seminare. Wir werden Pflanzenmeditation machen, vielleicht sogar noch ein paar mehr als die letzten Male. Und dann wird es, ansonsten ist es halt unterteilt in diese drei Themen, die ich vorhin schon genannt habe. Menstruation, Vaginalgesundheit und Wechseljahre. Und dann werden wir natürlich dazu auch Pflanzen ernten und ein paar Dinge herstellen. Zum Beispiel Zäpfchen und eine Tinktur. Genau.
Es findet auch alles wieder auf Schloss Tondau statt, genau. wo du lebst und wo es ja auch wunderschöne Kräutergärten
genau.
gibt. Wenn du jetzt halt so, also ich, ist mir jetzt heute auf dem Weg hierher so ein bisschen klar geworden, als ich, beziehungsweise auch schon beim Mittagessen, wollten wir Thymian ernten.
Ja.
Und es ist ja doch alles schon sehr trocken
es
hier.
Ist krass, es ist trocken,
dieses Jahr ein krasses Jahr.
Ja.
Gibt es von dir aus so, also ich finde es ja eigentlich schön, wenn man einfach wachsen lässt, was wächst. Wie stehst du so zum Thema eben Pflanzen ziehen und gießen und sich drum kümmern? Weil das ist ja, finde ich, auch was, so ein Geben und Nehmen ne? der Pflanze gegenüber, wenn ich ihr irgendwie Aufmerksamkeit schenke, sie gieße und pflege. Aber ist das in unseren, oder jetzt, wenn es so heiß ist, ist das gut für die Pflanzen oder ist es so ein Zeichen von, vielleicht ist es dieses Jahr einfach nicht die Zeit für diese Pflanze? Wenn halt schon der Thymian irgendwie so
Ja. Aber das ist nur der eine, der so gerade so schlimm aussieht. Du musst mal auf die andere Terrasse gucken.
Okay.
Da wächst nämlich der Einheimische, der Quendel, und der blüht gerade und der ist sehr hübsch. Aber der wird bitte nicht geerntet, weil den habe ich gerade erst eingepflanzt.
Nein.
Okay. Nein, aber es ist tatsächlich ein spannendes Thema, weil, genau, wir wollen natürlich jetzt am Wochenende den Frauenmantel uns anschauen. Und das ist so eine Pflanze, die braucht eigentlich sehr frischen, sehr feuchten Boden.
Mhm.
Den haben wir gerade nicht.
Mhm.
Und ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub, bin wiedergekommen, habe mir die Pflanzen angeguckt, habe gedacht, oh, jui. Und das heißt, ich laufe im Moment alle 2 bis 3 Tage darunter und gieße die tatsächlich.
Ja.
Genau, weil es mir wichtig ist, dass die Seminarteilnehmer diese Pflanze erleben können, weil die einfach unheimlich wichtig ist. Aber es ist ein bisschen ein schwieriges Ding, ja. Andere Sichtweise ist natürlich, man muss sowieso immer schauen, dass man einen guten Standort findet. Und da habe ich zum Beispiel hier beim Frauenmantel noch nicht den Eindruck, dass wir den gefunden haben. Der wäre hier irgendwo am Waldrand wahrscheinlich viel, viel glücklicher.
Ja.
Der wächst teilweise auch wild hier in den Wäldern. Und dann hat er natürlich nochmal einen ganz anderen Lebensraum, so, wo er wahrscheinlich besser gedeihen wird. Das heißt, da müssen wir uns nochmal ein bisschen suchen.
Ja.
Aber das habe ich bei vielen Pflanzen hier erlebt. Das ist schon sehr extrem hier, weil der Boden auch sehr schnell das Wasser abgibt. Also der bleibt nicht lange feucht. Aber für einige Pflanzen habe ich es hier schon erlebt, dass so beim dritten Versuch ich gemeint habe, der Standort passt. Okay, dann wachsen sie tatsächlich auch ohne viel Unterstützung von außen.
Ja, und ansonsten ist ja wieder das Thema Wildsammeln, was ja gerade, je nachdem, wofür man es sammelt, aber um auch vielleicht in so einer Phase wieder die Tage vor der Menstruation, wenn man eh so ein bisschen so nach innen gekehrt ist, ist es ja vielleicht auch tatsächlich schön, in den Wald zu gehen und sich die Pflanzen
zu sammeln. Auf jeden Fall. Also für mich persönlich wäre mir das total ausreichend. Das ist halt immer die kunstmäßig hergestellte Situation, dass wir dann mit 5 bis 10 Leuten sind und wir alle was ernten wollen und dann können wir nicht 2 Stunden durch den Wald rennen, leider.
Ja.
Weil wir ja ganz viel machen wollen ganz am Wochenende. Genau.
Ja, nee, aber dafür ist es ja auch voll schön, trotzdem diese Pflanzen hier zu haben. Und wenn man das alleine für sich macht, dann kann man sich da auch andere Umstände suchen und auch andere Strukturen.
Ja.
Aber auf jeden Fall schön, dass du da immer auch so ein Auge drauf hast, so ne, auch mit den Pflanzen, wo wachsen die? Ich kann mich an die Johanniskraut-Sache erinnern, wo der auch etwas spärlich
Der war dieses Jahr hier bei uns auch nicht wirklich vorhanden.
Nee, aber trotzdem einfach auch so deine Aufmerksamkeit den Pflanzen gegenüber und auch wirklich dann ganz achtsam im Ernten und wirklich nur wenig. Und das fand ich auch in den letzten Seminaren sehr schön, wie du da auch so diesen Ausgleich gefunden hast zwischen, okay, da sind ein paar Pflanzen, da können wir uns ein bisschen was nehmen, aber wir lassen auch der Pflanze ein bisschen was. Und den Tieren auch vor allem. Ne? Das ist ja auch immer so dieses, die Insekten freuen sich ja auch. Genau, wunderbar. Du hast vorhin mal schon mal kurz, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gesagt, anmelden kann man sich eigentlich bis kurz vor Schluss.
Genau.
Genau,
das also ist auf jeden Fall noch möglich.
Genau. Wenn Plätze voll wären, würdest du Bescheid sagen. Und falls man dieses Jahr keine Zeit mehr hat, du hattest vorhin ja angesprochen, dass du das in so einem Zweijahresrhythmus machst. Mhm. Das heißt, falls es nicht nochmal ein Spezialseminar zu Schwangerschaft, Wechseljahren gibt, dann findet man aber auf deiner Website dann die entsprechenden Daten bestimmt auch.
Genau, also ich gehe davon aus, dass es das auf jeden Fall in 2 Jahren dann nochmal geben wird. Aber vielleicht auch nächstes Jahr könnte ich mir vorstellen, ein Tagesseminar zu dem Thema zu machen für Leute, die vielleicht nicht die Zeit haben, mal ein ganzes Wochenende zu kommen oder die erstmal reinschnuppern wollen. Mhm. Mal schauen. Aber das Programm ist dann auf jeden Fall auf der Website.
Ja. Ja, und ganz wichtig ist ja auch, man kann ja wirklich jedes Seminar auch einzeln besuchen.
Genau,
ganz unabhängig von der ganzen Ausbildung.
Nein, man muss nicht alle Seminare mitmachen. Könnt gerne einfach zu dem kommen, auf das ihr Lust habt.
Ja, ich kann es wie gesagt nur empfehlen. Also gerade die Gestaltung, ich habe jetzt 2 Wochenendseminare und 1 Tagesseminar mitgemacht. Und ich fand in beiden Fällen die Gestaltung einfach sehr, sehr ausgewogen zwischen sich mit einer Pflanze auseinanderzusetzen, sie zu verarbeiten, zu sich zu kommen, ins Gespräch zu kommen. Das war alles wirklich sehr, sehr angenehm.
Schön.
Ja, wunderbar. Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und auf jeden Fall ganz viel Spaß mit den vielen Kräutern. Es ist ja jetzt auch so diese Sommerzeit eigentlich, wenn es nicht ganz so trocken ist, einfach nochmal.
Ja, ja, jetzt schön. Ist Haupterntezeit eigentlich.
Erntezeit, genau. Dann geht es auch noch ganz viel ins Verarbeiten. Ich schreibe auf jeden Fall deine Website nochmal in die Shownotes. Du kannst sie aber auch gerne nochmal, ich habe sie nicht ganz im Kopf, sag's lieber du.
Das ist www.artemisia-heilpflanzenschule.de.
Genau. Wie gesagt, ganz viele schöne Seminare sind da zu finden. Auch wunderschöne Infos zu den Seminaren. Und ich schätze aber auch, genau, wenn Fragen sind, kann man sich ja auch per E-Mail an dich wenden.
Auf jeden Fall. Ja.
Und da bist du ja auch bereit, Rede und Antwort zu stehen.
Immer gerne.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie natürlich gerne oder sagt es weiter. Und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute und einen wonnevollen Tag.